Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ich bin Katrin Hingst und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Heute begrüße ich Bärbel Feddersen aus Nordfriesland in unserem Podcast. Sie ist nicht nur Vollblutbäuerin, sondern auch Wasserbüffelexpertin und Inhaberin einer Hofkäserei, in der sie ausschließlich Büffelmilch verarbeitet. Wie man Wasserbüffel im Melkroboter melkt, warum ihr Herz für die Regionalpolitik schlägt und wie sie beim Alleinurlauben in Dänemark Kraft tankt, erzählt uns Bärbel jetzt.
Hallo.
Hallo,
ich bin da.
Super.
Herzlich willkommen zum Top Agrar Podcast. Wie schön, dass es gepasst hat. Bärbel, wie geht es dir? Wie ist deine Stimmung?
Ein bisschen besser tatsächlich. Mein Mann ist gestern aus dem Krankenhaus entlassen worden und dann ist es ein bisschen besser natürlich wieder, wenn er zu Hause ist.
Und war es was Akutes oder was geplant war bei deinem Mann?
Oder? Nein, das war nicht geplant. Er hat das ja schon mal vor 1,5 Jahren gehabt, eine Entzündung. Und das kam letzte Woche leider wieder und dann ist es natürlich ein bisschen, Bauer mal zum Arzt geht, beziehungsweise Krankenhaus, dann hat er den Kopf unter dem Arm, wie man so schön sagt. Aber es ist wieder da und deswegen alles ist...
Hauptsache der Arzt merkt das dann auch oder weiß das, dass
das
der Bauer...
Das wusste der. Okay. Ja. Der ist leider bekannt dafür.
Okay. Bärbel, wo bist du denn gerade? Bist du bei euch zu Hause auf dem Hof oder...
Ja, ich bin tatsächlich in meinem Büro und das ist auch kein kleines, also habe ich mir ganz schön eingerichtet und arbeite von zu Hause aus im Homeoffice.
Okay, alles klar. Ja, ich sitze auch gerade in meinem Homeoffice. Ich frage immer alle Leute, wo sie sitzen, aber selber erzähle ich das nie. Also ich sitze auch in meinem Homeoffice gerade, genau. Habe mich in die Wohnung meiner Mutter verkrümelt, weil hier das Internet so gut ist und dadurch die Verbindung besser steht. Ja, und in Mecklenburg-Vorpommern sitze ich. Also wir sprechen heute von Mecklenburg-Vorpommern nach Nordfriesland, ne?
Klasse. Ja. Ich habe auch hier ein halbes Jahr gelebt in Meckpomm in Schwerin. Also
ja.
Die Internetverbindung war da wirklich besser als bei uns meist, muss ich gestehen.
Wir hoffen mal, dass sie uns jetzt erhalten bleibt, die Internetverbindung. Genau, Bärbel, wir haben uns einmal getroffen bisher, ein paar Mal hinterher noch telefoniert. Und zwar habe ich damals eine Reportage gemacht über Vollzeitbäuerin. Ja. Darunter warst auch du. Und nun sieht dein Leben als Vollzeitbäuerin ja dennoch etwas anders aus als das vieler anderer Frauen von den Höfen. Vielleicht erzählen wir einfach mal, ihr habt einen Milchviehbetrieb, ne? Ihr habt eine Käserei dabei und ihr habt Wasserbüffel, was sehr Besonderes ist. Erzähl uns mal davon. Also wie kam es dazu?
Naja, jetzt habe ich auch noch einen dritten Job tatsächlich. Also wird ja nicht genug bei mir. Also normalerweise war es ja so geplant, dass ich die Käserei komplett machen wollte und mein Mann mit Mitarbeiter zusammen den landwirtschaftlichen Betrieb. Aber dadurch, das können wir ja auch nachher nochmal in Ruhe erzählen, denn dass der Umsatz natürlich nicht mehr gegeben ist von Corona, habe ich mir einen Job gesucht und bin bei der Bundesagentur für Arbeit angefangen. Mhm. Also meinen alten Beruf sozusagen wieder zurück. Und da arbeite ich deswegen im Homeoffice von zu Hause aus.
Also habt ihr Corona zu spüren bekommen bei euch in der Käserei? Habt ihr dann vorher überwiegend an die Gastronomie geliefert?
Ja, das lief ja sehr gut an. Wir waren ja knapp ein Jahr erst dabei und hatten zu 95%, also wirklich hier die regionale Vermarktung tatsächlich komplett. Wir konnten uns gar nicht mehr erweitern, weil wir noch gar nicht so viel Büffel hatten und haben uns dann aber entschlossen, neue dazu zu kaufen, um das zu steigern. Also wir wollten eigentlich 5, dann 10, aber da mussten wir 10 auf Schlag auf einmal kaufen, weil so viel Nachfrage war. Die kam im März, die waren auch bestellt und das war natürlich, sollte so passen, dass sie natürlich auch wie gewollt gekalbt haben im Sommer und ich hatte auch die Milch, aber leider gar keinen Absatz mehr. Und dadurch habe ich dann gesagt, bevor wir jetzt mal einen guten Mitarbeiter draußen im Stall, wirklich, der ist mit Herzblut dabei, kündigen und ich wieder in den Betrieb einsteige, habe ich gesagt, vorübergehend erstmal war angedacht für die Bundesagentur für Arbeit. Und das ist jetzt ja schon ein bisschen länger, bald ein Jahr.
Musstet ihr richtig flexibel sein, ne?
Ich habe ja Glück gehabt.
Wir überlegen, wie ihr da das Beste draus macht, ne?
Ja, das ist ja so, natürlich müssen die Darlehen auch weiter bedient werden, muss man ehrlich sagen. Also das ist ja nicht, dass dann einfach alles stillsteht in dem Sinne. Und das war halt eine gute Möglichkeit, nebenbei weiterhin zu arbeiten. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass sie suchten und meinen alten Job zurück konnte, im Grunde genommen, das ich ursprünglich mal gelernt habe.
Heißt das denn, dass die Käserei gerade stillsteht?
Also ausgerechnet war ja auch Hochpunkt im Sommer. Und jetzt ist natürlich ein bisschen abfallend, weil die ja auch trocken gestellt werden, genau wie Kühe. und zum Glück auch weniger. Aber wir verkäsen sie eigentlich nur zu einer Art Weichkäse, also in Anführungsstrichen Feta. Und auch ein Hartkäse, weil das natürlich mehr Milch mit sich bringt und auch wesentlich länger haltbarer ist. Also Mozzarella hat ja eine andere Ausschöpfung als ein Hartkäse, der 1 zu 10 manchmal ist, also für 1 Kilo 10 Liter gebraucht werden. Gedacht, ja, so viel Lagerraum hat man ja auch nicht, also machen wir einen Käse, der halt irgendwie länger halten kann auf jeden Fall. In der Hoffnung, irgendwann geht das wieder los.
Okay, vielleicht nochmal einen Schritt zurück für unsere Hörer und Hörerinnen. Das heißt, ihr habt eine Milchviehherde und ihr habt eine Wasserbüffelherde. Und wird von beiden Herden die Milch verkäst oder habt ihr euch da auf eine von beiden spezialisiert?
Also die Milchkühe, die sind nur in Anführungsstrichen in der Milchtankstelle, die Milch zu finden. Und aus dem Grund heraus, weil das total unterschiedliche Milch ist, die auch nicht vermischt werden sollte, weil die Qualität und auch der ganze, ja, die ganzen Inhaltsstoffe komplett anders beim Büffel sind in dem Moment. Und deswegen verkäsen, richtig tun wir natürlich nur von den Wasserbüffeln. Und wie gesagt, ansonsten die normale Milch geht weiterhin an die Meierei nach Föhr-Lemmons.
Also mir fällt jetzt bei Büffel, also bei Wasserbüffel fällt mir sofort Büffelmozzarella ein. War das ein Produkt, das ihr angeboten habt? Oder Feta und Hartkäse, sind das die beiden Käse, die ihr gemacht habt?
Nein, wir hatten vorher tatsächlich spezialisiert. Ja, nein, auch hergestellt. Hergestellt haben wir tatsächlich überwiegend Mozzarella. Das war eigentlich das Hauptsächliche. Und haben aber auch Frischkäse gemacht und im Joghurt solche Dinge alle, aber alle halt in großen Gebinden halt für die Gastronomie. Und dadurch, dass es halt dann weggefallen ist, dann haben wir gesagt, gut, jetzt müssen wir uns umschulen, in Anführungsstrichen, was die Nachfrage hergibt und daher halt die Produkte auf Hartkäse. Hart und den Weichkäse halt, die beiden Sorten.
Alles klar. Jetzt hast du gerade schon gesagt, man kann die Milch eigentlich nicht vermischen, ne? Von Milch.
Kann man und das machen ja auch einige. Aber unser Anliegen war immer zu sagen, 100% Wasser für mich, weil die halt diese Unterschiede hat. Und ich das halt garantieren möchte. Und deswegen habe ich von Anfang an auch wirklich mich da gewehrt. Natürlich habe ich auch mal mit Kuh probiert, um Gottes Willen, weil ich auch wissen wollte, wie wir der Mozzarella von einer Kuh mit derselben Kultur, die ich habe. Aber das liegen halt einfach Welten dazwischen, muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen lässt man es dann auch wieder. Ja.
Okay. Was ist denn an dieser Wasserbüffelmilch? Also was ist der Unterschied zu herkömmlicher Kuhmilch?
Also das Erste, was immer entscheidend ist, wirklich, wenn ich die Produkte mache, die sind schneeweiß. Also die sind ganz anders als normale Milch, haben aber eigentlich witzigerweise einen viel höheren Fettgehalt. Der kann zwischen 7% und 14% liegen. Im Grunde genommen schon fast Sahne im Kaffee, wenn ich das so sagen darf. Eiweiß ist kein großer Unterschied. Okay. Allerdings der Riesenvorteil halt, das ist eine Art 2-Milch, nennt man die. Das heißt, Menschen mit Laktoseintoleranz können auch die vertragen, genau wie Schaf oder Ziege. Und deswegen garantiere ich ja immer, dass ich 100% Wasserbüffelmilch habe. Denn wenn ein Mensch dadurch also eine Laktoseintoleranz hat, würde er mit den Produkten von Wasserbüffel keine Probleme aufgrund dessen haben.
Sehr interessant. Ist da keine Laktose drin?
Da bin ich jetzt wieder so eine Käserin. Ne? Ja, natürlich ist Laktose, das ist auch beim Schaf und auch bei der Ziege, nur eine andere Zusammensetzung von Laktose. Und das ist halt auch wie bei der A2-Milch, das sind diese ganzen alten Rassen. Die haben auch A2-Milch und die kann man prüfen lassen. Die normale Kuh heißt A1 und die heißt A2. Und die kann man, wie gesagt, sehr gut vertragen in dem Moment. Also da hat man eigentlich zu 99,9% keine Bauchschmerzen.
Und die Milchmenge, die so eine Wasserbüffel gibt, ist das zu vergleichen mit unserer Hochleistungskuh, die wir so kennen?
Nicht wirklich. Also wenn man einen guten Wasserbüffel hat, zwischen 8 und 12 Litern am Tag. Also das ist dann auch eine Hochleistungsphase meistens. Aber viel mehr, das gibt auch seltene Ausnahmen mal, weil die sind natürlich nicht so weit in der Zucht. Man muss ganz ehrlich sagen, also in ganz Deutschland bekommt man, wenn man zum Beispiel künstliche Besamung machen möchte, einen einzigen Wasserbüffel. Also es gibt gar nichts mehr auf dem Markt. Und die Kühe sind nicht dahin gezüchtet. Die sind einfach robuster. Die können dementsprechend auch einfach die Milch mal mäuter lassen. Wenn die schlecht drauf sind, dann geben sie einfach keine Milch an dem Tag. Das könnte natürlich eine Kuh, eine ganz normalen, richtig guten Holstein-Friesier nicht passieren, weil die 30 Liter muss die loswerden, wenn sie das im Durchschnitt hat und muss den Druck von der Milch auch loswerden. Ein Büffel ist da sehr eigen. Der bräuchte das gar nicht, weil er halt nicht der Druck hat auf den Euter in dem Moment. Ne? Deswegen ist das schon komplett anders.
Das ist total spannend. Also 8 bis 12 Liter, sagst du, ja? Das ist ja wirklich...
Also eine richtig gute kenne ich von jemandem, der hatte immer 18 Liter bei ihr in der Hochleistungsphase. Aber das sind ja auch so eigene Tiere, die stellen sich auch alleine trocken. So eine Kuh wissen wir alle, bevor die das nächste Mal kalbt, hat sie ungefähr immer, gibt man ihr so 6 bis 8 Wochen Ruhe. Also das ist ja immer, wir dann immer so schön Erziehungsurlaub für die, oder Mutterschaftsurlaub für die Kühe. Und bei den Büffeln einfach, die geben einfach keine Milch mehr. Also die entscheiden selber, wenn sie trocken sind. Also da sind sie sehr eigen, weil die laufen ja auch viel länger. Also eine Kuh läuft ja immer 9 Monate, sagt man ungefähr, tragend. Und ein Wasserbüffel 11 Monate plus minus 14 Tage. Also wesentlich länger. Und dadurch auch geschuldet, die kalben nicht jedes Jahr unbedingt, sondern auch zum Teil, ja, kann man bis zu 2 Jahre brauchen, bis das nächste Kalb kommt. Und deswegen natürlich wesentlich längere Leistung und dann noch länger, bis sie laufen. Daher auch dieser hochwertige Preis natürlich im Gegensatz zu Schwarzwunden, der da rauskommt, ne?
Du beschreibst jetzt gerade, dass sie so eigen sind, also dass sie quasi selbstbestimmt entscheiden, wie viel Milch sie geben. Also hast du
Ja,
starke
das sind
Charaktere,
die.
diese Tiere?
Ja, das sind meine kleinen Divas im Stall, sage ich immer gerne zu denen. Die sind komplett anders. Also eine Schwarzwunde und also da muss man sich auch dran gewöhnen. Ich finde es immer ganz toll, wenn Menschen sagen, oh, geile Idee, ich will auch mal Wasserbüffel. Und ich immer, viel Spaß. Also man muss die echt erstmal kennenlernen. Weil eine Schwarzwunde ist ja so ein Typ, muss nicht unbedingt kuscheln, du darfst mich anschauen. Also einige darf man streicheln, einige mögen das gar nicht haben. Also die sind ja eher so zurückhaltender von Natur her. Und Büffel genau das Gegenteil. Wenn du an dem vorbeigehen möchtest, dann ist eine Streicheln halt mindestens gegeben und dann lassen sie dich erst vorbei. Die sind ganz anders. Die lieben Lärm und Krach, da sind sie immer
Also
mit
sind
dabei, jede
interessiert an
haut ab.
Menschen,
Ja,
neugierig.
absolut. Also
Ja.
sowas von neugierig. Neugierig, sehr, sehr stur. Will ich, dass sie 2 Meter vorwärts gehen, gehen sie erstmal 1 Meter zurück. Also die sind ganz anders. Beste
Okay.
Beispiel war ja
Und
das erste Mal Make-Roboter melken. Das war ja auch alles. Aber ihr seid ja verrückt, wenn ihr das auch noch machen wollt. Und wir haben ja tatsächlich einen Make-Roboter, das ist der Max von unserer Firma. Da melken nur die Kühe, die ganz normalen Milchkühe. Und die Wasserbüffel haben eigene Make-Roboter. Und den haben wir auch ein bisschen robuster inzwischen gebaut, weil die alles auseinandernehmen, wenn es nur geht. Die sind halt anders. Dass alle sagten, ihr wollt nicht wirklich anfangen mit Wasserbüffeln zu melken im Make-Roboter. Aber dann haben wir unsere Butschi, der auch Namensgeberin ja von allem ist, wirklich mit 3 Mann 3 Stunden und haben 0,2 Liter Milch bekommen. Und dann dachte ich, das wird nie was. Da werde ich pleite gehen. Aber ich sollte eines Besseren belehrt werden. Unheimlich schnell gelehrige Tiere. Denn für Schrot tun die ja alles. Die sind sie ja total verrückt nach. Und das ist natürlich der Riesenvorteil. Man kann die unheimlich gut belobigen. Und deswegen machen die so viel mit.
total interessant. Ist es denn auch so, dass dieser Mechroboter für 60 Tiere dann ausgelegt ist oder schafft er weit weniger Wasserbüffel zu
Also
melken
es ist
als
wirklich so ein Wasserbüffel, bis er die Milch lässt. Und gerade beim Anmelken kann das manchmal bis zu 7, 8 Minuten dauern. Und jede Kuh wäre dann schon längst fertig. Und deswegen sagt man allerhöchstens an einen Melkroboter 50 Tiere. Weil die halt länger melken und die Milch schwerer loslassen einfach. Die haben auch eine andere Leitfähigkeit. Und das ist natürlich, den Roboter muss man erstmal beibringen, nö, ist alles gut. Ne? Sitzt an und warte einfach noch einen Augenblick. Also es dauert ein bisschen, bis der sich immer dran gewöhnt.
Aber das klappt für euch jetzt gut. Also nach diesen Anlaufschwierigkeiten, die es gab, weil die Tiere und der Roboter nicht so harmoniert haben, hat sich das jetzt gut
Boah, die nehmen den halt
eingependelt.
auch gerne auseinander, ne? Also, die stehen gerne mit den Füßen auf dem Arm vom Roboter, ach, und dann ist die Kiste wieder Schrott und dann, ach, die haben immer Mist vor. Fressen immer jeden Tag irgendwas aus. Die sind da ganz anders. So eine Schwarzwunde läuft da harmlos rein, geht wieder raus und so ein Büffel muss erstmal die Gegend erkunden und, naja, haben halt größere Hörner und wissen die auch manchmal einzusetzen, ne?
Also müssen nicht nur die Wasser sind nicht nur die Wasserbüffel robuster, die Besitzer müssen es
Die
manchmal auch
müssen,
sein.
Spaß, das Wort ist ein dickes Fell haben. Ja.
Ja, okay. Sind die denn zusammen in einem Stall? Also die Herden, sind die gemischt oder wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr einen Stall für die Wasserbüffel oder sind die Wasserbüffel sogar vielleicht in Weidehaltung oder wie?
Also tatsächlich so am Anfang war es so, dass wir die dazwischen hatten. Und das klappte auch ganz gut, solange es noch 3 Tiere waren. Und man hat sie nur gerufen, weil sie ja einzeln gemolken worden und man wollte ja genau deren Gemelk auch gerne in den Eimer haben. Und dann haben wir im Stall wirklich nur Butschi gerufen oder Moni. Und dann kommen die wirklich an und wissen auch genau, wie sie sind. Also die kennen ihre Namen. Da legen wir auch ganz viel Wert drauf, dass sie mit Namen angesprochen werden. Also bei meinen schwarzbrunnen Kühen zum Beispiel, meine Chefin, die 64, sage ich 100 Mal schon Chefin zu, die reagiert gar nicht. Aber die Büffel wissen, wenn sie was ausfressen, auch wie man den Namen sagt, dass wir es gemacht haben. Die kennen das komischerweise. Die weiß nicht, ob das einem Tonfall liegt, aber die wissen einfach, dass sie gemein sind. Aber als sie anfingen, ein paar mehr zu werden, wurden das echt deswegen auch die Divas. Wir kommen, Kühe macht Platz. Und dann ging es wirklich links, rechts alles auseinander und der Büffel geht dahin, wo er fressen möchte. Also haben die gefälligst Platz zu machen. Wollten sie da liegen, haben sie ihr Horn genommen, die Kühe in den Moos gesteckt so halbwegs und steh auf, ich will da liegen. Und das ging natürlich dann nicht mehr. War Stress in der Herde pur.
Also so richtig so ein
Ja, fand ich heftig.
Rangordnungsverhalten, so Rangkämpfe und offensichtlich auch klar, wer oben steht.
Kleine Herde, zusammengerottet, ne? Wir sind groß. Und deswegen tatsächlich zwei verschiedene Stallungen. Im alten Stall haben wir die Kühe halt noch, im neuen die Milch, also die Büffel. Und getrennt voneinander komplett und auch zwei komplett getrennte Melkroboter. Also ein Milchtank nur für Wasserbüffel, ein nur für Milchkühe. Und im Sommer ist das immer so, oder Weidehaltung, wir lassen morgens die Büffel raus, dann kommen die mittags wieder rein, weil die ja auch die Hitze, da muss man ein bisschen aufpassen mit den Büffeln. Und dann kommen mittags immer nach 2 Uhr die Kühe raus. Also wir teilen sozusagen die Koppel immer. Und deswegen, also Weidehaltung.
Aber es sind dann zwei Herden sozusagen. Ja. Also sie sind, ihr versucht sie zu trennen, soweit es irgendwie geht.
Genau, es sei denn, brechen wir.
Jetzt sagtest du ja gerade, es gibt eigentlich nicht viele Wasserbüffel in Deutschland. Wie bist du denn da drauf gekommen? Also wann haben die dein Herz erobert? Und wann hast du gesagt, die brauche ich auch?
Also ich habe mich im Maßen des Wortes Liebe auf den ersten Blick 2007 in Italien. Und da hatte ich ja, als ich die Höhle gemacht habe, hatten wir da die Klassenfahrt hin. Und durch Zufall durften wir einen Betrieb besuchen, der Wasserbüffel melkte. Und bis dahin kann ich die Viecher noch gar nicht. Und da habe ich die gesehen, die will ich haben. Ich fand die so cool. Mit deren absolute Ruhe, diese Ausstrahlung und Gemütlichkeit. Und das hat mich total an den Tieren gereizt. Und dann, naja, war das größte Problem, mein Mann davon zu überzeugen. Also, ja, Wasserbüffel noch Nordfriesland, alles klar, Bärbe. Ich sage, ja, aber ne, wir könnten ja mal. Und dann habe ich ihn irgendwann so weit gehabt, wenigstens mal eine Besichtigung. Und dann lief ihm zum Glück so ein Wasserbüffel gleich hinterher, wie eine Blöde. Wo er sagte, was ist das denn? Ich sage, ja, das sind Büffel, ne? Und dann hat man mehr auseinandergesetzt. Dann kamen die ersten beiden Büffel nach Hause. Und ja, seitdem, jetzt sind wir Mitte 60. Ich glaube, 66 Tiere haben wir jetzt auch im Stall von Wasserbüffeln.
Okay. Und ist dafür schon die Milch abgestockt worden? Oder da habt ihr jetzt, die habt ihr so gelassen, wie sie ist, und die Wasserbüffel noch dazu bekommen?
Haben tatsächlich den knallharten Schnitt machen müssen. Wir hatten ja vorher 130 Milchkühe an zwei Melkrobotern und haben ja uns immer nur die drei Büffel rangeholt, wenn wir sie selber gemolken haben. Und dann steigerte sich das auch so, dass wir nachher bei 8 Tieren waren, also immer ein paar mehr, und haben dann aber einen Schwung von 10 auf einmal zugekauft, sodass wir bei 19 melkenden Wasserbüffeln waren. Und das ging natürlich dann nicht mehr. Und dann haben wir wirklich gesagt, gut, eine Herde Büffel für einen Roboter und die andere halt mit den Wasserbüffeln für einen anderen Roboter. Also wir haben tatsächlich, was man selten macht in der heutigen Zeit, abgestockt. Das sagt man ja immer gar nicht, aber das war tatsächlich unser Weg. Immer in die andere Richtung. Ne? Alle stocken immer auf, wir haben abgestockt. Das war schon.
Ja, ich habe es schon ab und zu mal gehört, diese Robotergröße abgestockt wurde, ob nun 2 oder 3. Ne? Die Entscheidung steht da, glaube ich, dann öfter mal an. Und im Prinzip war die dann bei euch ja auch so ähnlich, ne?
Ganz
auch
genau.
Dadurch wahrscheinlich begründet. Ja. Gibt es denn, du sagtest, sie sind selten in Deutschland. Gibt es bei euch in Norddeutschland oben an der Grenze, also oben in Schleswig-Holstein, seid ihr die einzigen Wasserbüffelhalter oder gibt es noch ein paar mehr Betriebe? Weißt du das?
Also Halter gibt es ein paar mehr. Also inzwischen sind wir in ganz Deutschland etwas über 7000 Büffel. Wir sind ja auch im Deutschen Wasserbüffelverband mit drin. Aber Melkende sind wir die einzigen hier oben. Also wir haben, also Niedersachsen sind die nächsten und Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Aber in Schleswig-Holstein wissen wir keiner, der es noch melkt. Ich weiß, es ist eine
Auto. Total interessant. Und dann gehen die Produkte, quasi die Käsereiprodukte, die ihr aus der Milch gewonnen habt, die gingen dann wirklich an die Gastronomie und wurden dort als Spezialitäten, Delikatessen verkauft.
Ja, das Tolle ist einfach auch, die sind ja so stolz darauf, weil Mozzarella aus Italien mal einen sehr schlechten Ruf hatte zwischendurch. Die wollen natürlich auch, was ich total spannend fand, das kannte ich so ja auch nicht, die Gastronomen kommen zu uns auf den Betrieb, schauen sich an, wie die Tiere gehalten werden, auch die Käserei schauen sie sich an und dann entscheiden sie, dass sie mit dir arbeiten und sind dementsprechend auch bereit, einen Preis zu zahlen. Und dann steht in der Karte irgendwann, das war, da war ich stolz wie Bolle, das erste Mal stand dann drinne und ein Friesenbüffel von Feddersens Farm. Und ich sage, ja! Und da steht in der Karte, weil die damit Reklame machen, dass aus der Region kommt und man selber ist natürlich stolz wie Bolle, dass das dann da drinne steht. Ne?
Ja, das glaube ich, total cool. Ja, aber Käserei oder das Verkäsen von Milch, das lernt man ja auch nicht mal so eben nebenbei. Das ist ja dann auch nochmal ein Prozess. Bist du Käserin oder wie nennt man das überhaupt so? Wie heißt der Beruf
eigentlich? Oh, das ist ein ganz, ganz, ganz grausen langer. Also ich sage mal ganz liebevoll Hofkäserin dazu. Das dürfen wir auch nennen in der Form. Wir sind ja auch eine Hofkäserei. Aber ich mache gerade die Ausbildung zur staatlich geprüften Fachagrarwirtin für handwerkliche Milchverarbeitung.
Ja, das genau. Ist lang.
Hofkäserin finde ich dann besser. Und angefangen, ich muss aber auch sagen, also wir sind natürlich mit zwei Büffeln angefangen, um die Tiere kennenzulernen, welche Macken haben die, können wir mit denen um, weil die halt besonders sind. Und ich habe zeitgleich auch immer Praktiken gemacht. Also ich bin in die Käserei reingegangen und habe über Praktikums gemacht, um Mozzarella zu lernen. Also das ist nicht so, dass ich einfach nur sage, Mensch, aus dem Bauch heraus, aber ich glaube auch ein bisschen geschuldet, die ganze Familie Albertsen, meine geborene Seite, sind Meieristen. Da sind so viele. Das war immer schon, sagte ich immer, die Milch in den Adern und nicht das Blut, was da geflossen ist. Also ging gar nicht anders im Grunde genommen.
Ja, also hast du das in guter Tradition sozusagen jetzt auf dem
Genau,
Hof
genau.
weitergeführt.
Also ich
Ja,
finde das Schöne
schön.
einfach, dass man diese Nähe hat und man sagt über Schweinehaltern gerne das geschlossene System. Und im Grunde genommen sehe ich das auch genauso. Ich mache die aus eigener Milch, die Gewinnung von den Produkten und kann die selber dann auch zu einem guten Preis veräußern. Und habe nicht diesen Zwischenhändler dazwischen, dass man ja darauf angewiesen ist, den Preis einfach zu nehmen, den die einem diktieren, sondern ich bestimme den Preis. Und das war eine Umstellung, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich echt mit zu knabbern gehabt am Anfang. Weil so kennen wir das ja als Landwirte gar nicht. Wir diktieren ja nie den Preis normalerweise. Wir sagen ja nicht, ich hätte gern, das können wir zwar sagen, aber kriegen den ja nicht. Aber hier war es wirklich eindeutig, ich sagte, nee, das ist mein Preis für den Mozzarella. Und entweder nimmst du den oder du lässt es. Und das war komisch, muss ich sagen, am Anfang. Aber das brachte natürlich immer mehr Spaß, umso mehr man fand, ja, okay, machen wir. Okay. Das war am Anfang ganz komisch, ehrlich
Also
gesagt, aber.
habt ihr überwiegend die Erfahrung gemacht, dass der Preis, den ihr euch überlegt habt, auch gezahlt wird? Oder dass selten gesagt wird, nee, für den Preis kaufe ich den
Also
nicht?
es hat mal einer jemand versucht, also ne, von der großen Insel Sylt, und er hat gesagt, nö, mache ich nicht, unter dem Preis gehe ich nicht. Und dann sagt er, ja, tut mir leid, dann kriegen Sie den nicht. Eine halbe Stunde später hatte ich eine E-Mail 5 Kilo Bestellung. Ich dachte, ach, geht doch. Und dann habe ich
Okay.
mir gesagt, okay, nee, es ist tatsächlich so. Ich bin ja auch nicht dreist in dem Preis, aber ich habe natürlich, weil es handwerklich ist, also ich habe ja keine so eine, es gibt ja große Anlagen, die Mozzarella machen, das tue ich ja nicht. Ich mache es ja händisch tatsächlich. Und dementsprechend muss man auch seinen Preis fordern in dem Moment.
Und hast du das wirklich dir
Ja, klar.
ausgerechnet? Also welche Kosten hast du und
Ja.
was? Ja, okay.
Genau. Also wirklich,
Logisch.
man, ja, muss man auch wirklich, man muss eine Vollkostenrechnung machen. Also das ist ja eine, ist ja die Liebe zu dem, was man macht und dem Beruf, den man gerne lebt. Aber es bringt mir ja auch nichts, wenn ich nachher meine Käserei nicht mehr davon abbezahlen kann und auch die Tiere nicht halten kann. Also man muss ja auch, und das ist manchmal auch schade, finde ich, in der Landwirtschaft muss man auch sagen können, man muss damit Geld verdienen dürfen. Es ist ja nicht, dass ich damit irgendjemanden ausnutze, sondern es muss einfach fair für beide Seiten sein. Und wenn das ist, dann bringt es ja auch Spaß.
Wann habt ihr denn eure Käserei gebaut? Wann war das?
Februar 2019 war sie fertig mit EU-Zulassung. Also ich habe eine EU-Zulassung auch
Okay.
tatsächlich und das da lag mir persönlich total am Herzen, weil ich dann auch dementsprechend über diesen 50 Kilometer Radius hinaus liefern kann, auch in Hamburg schon geliefert habe und das wollte ich halt gerne.
Okay. Und wie viel Liter könnt ihr verkäsen? Also ich weiß nicht, ob man das pro Woche oder pro Tag oder pro Monat berechnet. Gibt es da eine Größe? Kannst du da eine Größe sagen?
Ich habe wirklich so gebaut, dass ich einen Pasteur von 500 Litern hätte. Und das wäre wirklich so ausgerichtet, als wenn ich im Grunde genommen die Melkroboter schon voll ausnutzen würde mit den Klassebüffelkühen. Also nicht so klein dimensioniert, dass man sich nicht erweitern kann. Allerdings der Käsekessel, der würde dann hinterherhängen. Der ist momentan noch bei 150 Litern. Und dementsprechend, also alles, was ich an Milch habe, kann ich dementsprechend auch erstmal verkäsen und könnte auch zweimal am Tag notfalls. Aber es ist schon so kalkuliert, dass man für diese Betriebsgröße, die hier ist, an Stallung, was vorherrscht, damit gut arbeiten kann.
Also 150 bis maximal 300 Liter am
Könnte
Tag Milch
momentan, weil ich
kannst
einen
du.
Käsekessel habe von 150 Litern, aber
Ja.
das wäre natürlich der
Ja.
nächste Schritt, wenn man aufstocken würde, dann wird man eigentlich einen größeren Käsekessel haben wollen.
Alles klar. Total interessant. Bärbel, was machst du denn? Jetzt hast du natürlich deinen Job. Was machst du denn, um auch mal genau vom Hof runterzukommen, mal was anderes zu sehen, mal anderen Input zu kriegen? Oder ist dir das gar nicht so wichtig? Brauchst du das gar nicht?
Also ich habe ja so den Mack, ich lerne unheimlich gerne. Also schon immer. Und deswegen lehne ich auch momentan die Hofkäse ran. Und ich mache auch gerne Fortbildungen, ob das eine Homöopathie ist oder also in jeglicher Art und Weise. Aber was ich tatsächlich auch noch mache, das ja für den einen Hobby vielleicht, für den anderen eher nicht, also Politik. Ich bin auch in der Politik sehr stark engagiert und das macht mir auch sehr viel Spaß.
Auf welcher Ebene bist du denn da tätig? Ist das die Lokalpolitik in der Gemeinde oder überregional oder
Nee,
regional?
da bin ich schon einen Schritt weiter, tatsächlich. Also ich habe auch 10 Jahre Gemeinderat gemacht. Ich glaube, das ist nie verkehrt, um einfach zu wissen, ja, wie funktioniert das auf kleinster Ebene erstmal. Und bin jetzt aber inzwischen Kreistagsabgeordnet für den Kreis Nordfriesland. Und ja, habe auch nächste Ziele. Mal sehen, ob ich die auch erreiche. Zurzeit ist es so, wir suchen ja wieder die Kandidaten für die Landtagswahl. Und da habe ich mich aufstellen lassen als Kandidatin für die CDU. Und mal sehen, ob ich nominiert werde. Wir sind aber ein paar Konkurrentinnen. Deswegen warten wir mal ab.
Okay, also du würdest gerne wieder gewählt werden. Also ist bei euch auch dieses Jahr dieses Jahr Kreistagswahl? Ja?
Nee, die ist das nächstes Jahr. Aber für den Landtag.
Ja.
Die Landtagswahlen sind ja. Und ich würde mich gerne für den Landtag aufstellen lassen. Also das Landtagsabgeordnete.
Okay. Wow. Okay, und kannst du uns erzählen, warum du dich engagierst? Also ein bisschen höre ich schon raus, dass du interessiert bist an allem, was passiert so um dich herum. Ist das der Antrieb? Was treibt dich an?
Also ich bin auch tatsächlich so eine, ich finde das unheimlich wichtig. Wir sind hier nun mal ein Gunststandort, wie man so schön sagt, in der Landwirtschaft. Und es ist leider oft so, dass wir schon viel zu wenig gehört haben. Wir werden als Landwirte, finde ich, ist meine Meinung. Und davon leben wir ja letztendlich, ob es der Tourismus ist, die Landwirtschaft und es ist so wichtig, dass wir so Leute von der Basis haben, finde ich, in dem Moment, die wirklich auch wissen, wovon sie schnacken. Und wenn ich sage Gänsefraß, dass wir da ein Problem haben, haben wir ein Problem. Und das gibt ja auch neue Probleme, die jetzt gerade auf uns zukommen und die müssen gelöst werden. Und da muss einfach auch nicht nur die theoretische Verstand, sondern auch einfach mal Praxiserfahrung mit rein. Und ich bin keine, die ihren Mund hält. Also ich bin immer eine, die eher unbequem ist und den Mund aufmacht. Also immer noch in einer netten Art und Weise, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass wir weiterhin da Gehör finden als Landwirte. Also ich bin dafür auch bekannt, dass ich sehr landwirtschaftlich affin bin im Grunde genommen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Kannst du uns berichten, irgendwie eine Entscheidung oder wo kürzlich die Landwirtschaft im Kreistag verhandelt wurde, wo du beteiligt warst? Also dass man sich das noch so ein bisschen besser vorstellen kann, irgendwie was da entschieden wird oder was da, wie du da Einfluss
also
nehmen
schwer
kannst?
Ist das oft, dass wir als Kreis im Grunde genommen Entscheidungen abnehmen können, was ja oft Ländersache ist. Und das wird uns ja von oben dann diktiert. Also was wir natürlich machen können, sind Resolutionen, die wir fertigen können. Und wir haben auch ein paar sehr gute Kollegen zum Glück im Kreistag, die da zusammenarbeiten. Aber natürlich ist auch unwahrscheinlich viel EU. Und gerade EU-Recht, wenn das umgesetzt wird, da muss man manchmal auch einfach sagen, es muss manchmal auch nicht mehr sein als notwendig. Und das neueste Problem ist ja, dass wir überlegen, wenn wir jetzt Weidetierhaltung weitermachen wollen, und das wird angerechnet, der Dünger in Anführungsstrichen, also wenn die Kuh scheißt, auf gut Deutsch, dass das jetzt angerechnet werden soll, weiß keiner, wie das mit der Weidehaltung weitergehen soll. Wo ich denke, ist das Sinn der Sache? Auf der anderen Seite wollen sie alle, dass wir die Tiere draußen halten. Auf der anderen Seite kriegen wir gerade wieder richtigen Knüppel zwischen die Beine. Und da muss man die einfach mal wachrütteln und sagen, Leute, so kann das ja nicht Sinn der Sache sein.
Und das sind dann ist dann eine Position, die du im Kreistag vertrittst und die dann gehört wird, sozusagen, wo du das sichtbar machst, was da eigentlich
also
dahinter
um Gottes Willen,
steckt.
Ich kann natürlich auch nicht alles rumreißen. Und das ist ja auch immer so schade, dass man immer meint, egal in welcher Position, auch als Landtagsabgeordnete nachher, wir müssen uns ja auch mit anderen Parteien einig sein. Wir sind ja immer in Koalitionen. Wir sind ja nicht Alleinherrscher, in Anführungsstrichen. Und deswegen muss man immer sich bewusst sein, wenn man was zu fordern und auch irgendeinen Kompromiss nachher zu finden. Aber alleine, dass man den Mund aufmacht, ist wichtig. Wir leben in einer Demokratie und das sollten wir nutzen.
Ist es denn so, dass auch diese politische Ebene unter Corona leidet? Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch mehr Zoom-Treffen macht vielleicht oder online euch trefft und nicht mehr so viel privat. Merkt man das? Stört das? Nervt euch das?
Also ich finde immer schwer in diesen Skype-Sitzungen, ich meine, das ist ja leider unser Alltag geworden, in diesen ganzen Online-Visionen, die Emotionen nicht so mitbekommen von dem Gegenüber. Also man ist ja gefühlt defensiv, sage ich mal. Diese hitzigen Diskussionen, das funktioniert nun mal nicht. Wenn man so gegeneinander knallt manchmal und sich aussprechen kann, das geht so schwer über dieses Portal. Das ist viel einfacher, wenn man sich gegenüber sitzt und sagt, ey, jetzt warte, hast du einen Knall, ne? Also das kann man so sagen, aber auf diesen anderen Ebenen, das würde ja ein Riesenchaos sein, in so einer Skype-Sitzung. Und das finde ich, das vermisse ich total. Also dieses ein bisschen mehr miteinander fetzen, diskutieren. Ja, da muss man sich melden, bis man an der Reihe ist, damit man nicht alle durcheinander schnacken. Und dann denkst du, oh toll, ne, bist schon wieder abgeregt im Grunde genommen in dem Moment. Vielleicht manchmal auch gut, aber meistens halt auch schade einfach. Also mich stört das auf jeden Fall, ja.
Und wird im nordfriesischen Kreistag auf Platt debattiert?
Tatsächlich.
Kann man sich das vorstellen? Gerade kam das ja bei dir auch schon so durch.
Ja, tatsächlich. Also mit einigen schnacke ich tatsächlich Plattdeutsch. Wir müssen aber allerdings immer sagen, also wenn ich natürlich möchte, dass das protokolliert wird, sollte ich das gerne auf Hochdeutsch machen. Aber trotzdem, es gibt immer welche, mit denen man zwischen den Zeilen also Plattdeutsch schnackt. Und ich finde das auch ganz wichtig, das ist unsere Landessprache. Und da kann man so manches Wort halt auch ein bisschen anders ausdrücken, muss man ehrlicherweise sagen. Auf eine nette, charmante Art und Weise dann immer noch, ne? Aber schon sehr. Das sind immer.
Okay. Wie viel Zeit investierst du, also pro Woche, wenn du das so über den Daumen sagen müsstest, wie viel Zeit investierst du in die Politik, in deine Ehrenarbeit?
Es ist bei uns schon sehr außergewöhnlich, dass wir zum Beispiel jeden zweiten Montag Kreistag haben über Tag, immer nachmittags um 2. Und auch, was ich sage, sehr unglücklich ist, also jede Überstunde wird dann sozusagen da abgefeiert, weil das Problem einfach ist, dem geschuldet, dass wir ganz viele aus den Inseln haben. Und die von den Inseln kommen halt, können halt nicht abends, in den Abendstunden. Deswegen machen wir unseren Kreistag und die Kreistagsfraktionssitzung über Tag. Aber es ist natürlich irgendwo. Für mich jetzt, wo ich jetzt im Homeoffice bin bei der Bundesagentur, auch wirklich ein Nachteil, also meine Überstunden, das ist wirklich ein Hobby, in Anführungsstrichen. Es wird zwar, müssen die mich freistellen, aber ich muss dann halt meine Überstunden abfeiern. Und das sage ich auch immer. Gehört dann echt schon Herzblut dazu, dass man sagt, okay, ne, mache ich trotzdem. Andere werden freigestellt. Es gibt ja genug Jobs, die freigestellt werden dafür, aber ich zum Beispiel nicht. Und trotzdem macht man das dann, ne? Und in der Woche würde ich sagen, wenn es regulär läuft, immer 2 Abende ungefähr oder also jeden zweiten Montag auf jeden Fall, einmal im Monat Kreistag normalerweise, der geht fast über den ganzen Tag, fängt morgens um 9 an, bis nachmittags 15 Uhr ist keine Seltenheit und ansonsten halt ja Abendveranstaltung eigentlich, was man jetzt zurzeit natürlich überhaupt nicht hat. Aber wird schon mal online, aber mit online findet lang nicht so viel statt, finde ich, als wenn das normalerweise gewesen wäre. Aber so zwei Tage die
Okay.
Woche, so abends auf jeden Fall und einen Mittag kann man schon rechnen.
Okay, also es ist nicht wenig Zeit. Eigentlich kann man sogar sagen, es ist eigentlich viel Zeit, die du investierst. Und du hast uns auch schon erklärt, was dich dabei antreibt, nämlich, dass du die Landwirtschaft sichtbarer machen möchtest. Was macht dir Spaß daran? Also was, das eine ist die Notwendigkeit, die du siehst. Was an dieser Tätigkeit macht dir Spaß?
Also ich sag mal, man kann sich natürlich zurücklehnen und sagen, lass mal die anderen machen und kann dann ganz bequem hinten sitzen und darüber schimpfen. Aber ich sag mir immer, wenn ich alles versucht habe, dann habe ich mein Bestes gegeben auf jeden Fall und kann mit mir besser auch leben, dass ich sage, Leute, da sind Missstände, da müssen wir mal dran oder denkt da mal dran oder überlegt doch mal oder könnten wir es nicht anders? Und ich bin ja auch eine totale Verfechterin von Landwirtschaft und Umwelt. Als Landwirtin hört sich das im ersten Moment komisch an, aber eigentlich sind wir alle Landwirte daran interessiert. Und das ärgert mich ganz oft. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer sagen, das gehört beides zusammen und das muss auch gelernt werden, endlich mal miteinander auf Augenhöhe. Und die müssen uns genauso ernst nehmen, wie wir auch sie denn ernst nehmen. Und ich glaube, das ist so ein Riesen, ja, ich sag mal, Macke von mir in Anführungsstrichen, dass ich so möchte, dass das endlich mal auch rüberkommt. Es gibt nicht gut ist der Umweltschützer und schlecht ist der Landwirt oder umgekehrt, sondern es sollte einfach miteinander sein, wenn wir Erfolg haben wollen. Und deswegen, ja, da kämpfe ich einfach bis zum Letzten, glaube ich, und werde daran arbeiten.
Gibt es denn bei euch im Landkreis viele Konflikte zwischen Umweltschützern und Landwirten? Also ist da viel Potenzial?
Also Potenzial, es gibt natürlich Ecken und Kanten, wo man weiß, es passt nicht zusammen. Und auch Sachen, die einfach nicht angefasst werden, wenn man die Wolf-Problematik, natürlich gibt es kein Problem, natürlich gibt es eins. Und es ist auch schade, dass man immer mehr Landwirte hört, die einfach schweigen, weil sie sagen, es bringt sowieso nichts und das kann es nicht sein. Wir müssen ja ehrlich sein miteinander und da gehört dann auch zu, wie ist das mit dem Problem, wie verreißen sie inzwischen, kriegen wir Entschädigung und so weiter. Das gibt ja so viele und das sind natürlich dann Aufhänger, wo man manchmal echt gefrustet ist einfach in dem Moment. Oder wie das mit der Weidehaltung jetzt, wenn das jetzt angerechnet wird, wird keiner mehr eine Siesta-Haltung, heißt die Kühe vielleicht über Tag mal rausschmeißen können, weil die Flächen zu klein sind. Aber das ist doch nicht Sinn der Sache, was wir wollen. Wir wollen doch, dass die Tiere draußen laufen. Und das sind so Punkte, die ich dann immer wieder versuche anzuschieben und also die Leute auch zum Nachdenken zu bringen und einfach versuche, als Landwirtin einfach auch die Praxiserfahrung mit reinzubringen und die einfach zu sagen, denkt doch bitte nochmal drüber nach. Das ist so mein Ansatz.
Okay. Also ich glaube, was jetzt sehr gut rausgekommen ist in diesem Gespräch, Bärbel, ist, dass du eine totale Powerfrau bist und ganz viel Energie hast für ganz viele verschiedene Dinge. Was
Danke.
machst du denn, um mal auszuspannen und vielleicht auch mal runterzukommen? Also vielleicht einfach Kraft zu tanken, das müssen wir ja irgendwie alle mal.
Ja, komischerweise bin ich wirklich, wie soll man das sagen, also sehr, sehr viel Energie, also zum Leidwesen anderer Mitmenschen manchmal. Und ich mache eigentlich tatsächlich nicht allzu viel leider. Was ich mir allerdings im letzten Jahr gegönnt habe, und da freue ich mich auch ganz doll, dass mein Mann mir das umgesetzt hat, ich habe eine eigene Sauna für mich. Ja, das ist eigentlich der Ole Backhus. Und dann passt eigentlich ziemlich gut, fand ich. Den lasse ich auch da stehen an der Wand. Und da sitze ich und habe meine Sauna und meine kleine Oase. Und ansonsten fahre ich tatsächlich komplett für mich alleine immer 2 Wochen nach Dänemark, immer eine Woche am Stück. Einmal im Herbst und einmal im Frühjahr. Rømø.
Du fährst ganz alleine Jeweils eine Woche in den Urlaub im Herbst.
Ja, Ramö, ne? Wow. Also Ramö ist ja meine Insel Ramö und da habe ich meinen Hund mit. Also Fide, mein treuer Gefährte, der wird bald 14 Jahre alt, der Border Collie. Der ist der Einzige, der mit darf. Und viele Bücher. Ich lese unheimlich gerne. Und dann finde ich endlich mal die Zeit dafür.
Und dann machst du dir da so ein Nest und liest und gehst mit dem Hund spazieren und machst das wirklich als feste Institution zweimal im Jahr.
Das also wirklich so mit Büchern, alles, was das Herz begehrt an Naschi und dann durchpfeifen lassen am Strand und Kamin ist mir das Wichtigste. Meine Eltern sponsern immer das Holz für den Kamin und dann lasse ich mir das echt einmal gut gehen. Und da tue ich mal wirklich nur, was ich will und das ist auch schön.
Und wenn du dann wiederkommst, dann hast du Lust, wieder mit dich mit allen zu unterhalten und hast wieder ein offenes
Ohr für alle. Ja, und das ist witzig, weil viele immer sagen, das können sie sich von mir nicht vorstellen, weil ich bin ja auch eine, die nie ihre Klöder hält. Aber ich rede damit kaum, ich mache das Handy sogar aus. Aber es funktioniert so schön. Das ist mein Ziel immer.
Toll. Ich glaube, dass da beim Zuhören vielleicht eine oder andere neidisch geworden ist. Das, vielleicht kann man sich das ja direkt mal vornehmen. Das klingt auf jeden Fall klasse. Okay, Bärbel, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Das war richtig interessant. Wir haben viel gelernt über Wasserbüffel und Käse und über die Regionalpolitik. Und ich bedanke mich bei dir.
Ich sage vielen Dank und bleibt gesund.
Dann sagen wir, das wünschen wir euch natürlich auch, dass ihr bald wieder durchstarten könnt mit euren Wasserbüffeln und dass es wieder losgeht mit der Mozzarella-Produktion und es wieder viel Gastronomie gibt, die den Mozzarella dann auch abnimmt. Genau, vielleicht nochmal für die Hörer, finden wir euch im Internet?
Ja, und wir haben ja auch schon ein paar Mal Glück gehabt, dass wir gefilmt worden sind, sogar Videos. Also Feddersens Farm. Einfach dem geschuldet, weil der Name so lang war.
Okay, alles klar. Das schreibe ich auch nochmal in den Text zu dem Podcast dazu. Dann kann man sich da nochmal informieren. Alles klar. Bärbel, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und bleib du auch gesund, ne? Und deine
Dankeschön.
Familie auch.
Alles schönen klar. Tag noch. Gut. Tschüss.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Gespräch mit Bäuerin Bärbel Feddersen aus Nordfriesland. Wer sich für ihren Büffelkäse und die Haltung der Tiere interessiert, findet weitere Infos unter www.feddersens-farm.de. Für den nächsten Podcast bleibe ich im Norden, im schönen Mecklenburg-Vorpommern. Ich darf Dr. Heike Müller begrüßen, die schreibende Bäuerin und einzige Vizepräsidentin eines Landesbauernverbandes in Deutschland, spricht mit mir über die schöne mecklenburgische Schweiz, ihr Leben als Autorin und ihren Hof und über Frauen im Osten.